täglich gute Nachrichten. Eure halbe Stunde mit guten Nachrichten aus Graz, Österreich und der Welt. Herzlich willkommen bei Hell Yeah, eurer Sendung für gute Laune und gute News. Allen HörerInnen von Radio Helsinki sage ich guten Morgen, einen schönen Start in den Tag euch. Heute geht's um die HPV-Impfung, Tierversuche und Barrierefreiheit in Wien. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Alles Liebe, eure Valerie. Wien gewinnt den Access City Award 2025. Nach den Auszeichnungen als lebenswerteste Hauptstadt und Demokratiehauptstadt kann sich Wien über eine weitere prestigeträchtige Ehrung freuen. Den ersten Platz beim 15. Access City Award. Die Verleihung fand am 29. November im Rahmen des European Days of Persons with Disabilities in Brüssel statt. Der von der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Behindertenforum vergebene Preis zeichnet Städte aus, die in Europa mit innovativen Maßnahmen und Strategien, zur Barrierefreiheit Vorreiterrollen übernehmen. Neben Wien wurden Nürnberg, Cartagena und Borås für ihre herausragenden Leistungen gewürdigt. Die teilnehmenden Städte mussten sich in mehreren Schlüsselbereichen beweisen. Bewertet wurden unter anderem die barrierefreie Gestaltung von Gebäuden und öffentlichen Räumen, der öffentliche Verkehr sowie die Infrastruktur. Auch die Zugänglichkeit digitaler Angebote und Kommunikationsdienste spielte eine entscheidende Rolle, genauso wie die barrierefreie Organisation öffentlicher Dienstleistungen, um Inklusion umfassend zu fördern. Klaus Wiedel, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, hob in seiner Ansprache die jahrzehntelangen Bemühungen Wiens hervor. Bereits im Stadtentwicklungsplan 1994 war das Ziel einer barrierefreien Stadt verankert. Umso mehr freue ich mich, dass dieses Engagement nun auf europäischer Ebene mit dem Access City Award 2025 gewürdigt wurde. Erich Schmidt, Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrats, betonte die Bedeutung dieser Anerkennung. Wien setzt Maßstäbe in Sachen Barrierefreiheit und beweist, dass eine inklusive Stadtplanung nicht nur möglich, sondern essentiell ist. Gleichzeitig erinnert die Auszeichnung daran, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, um niemanden auf diesem Weg zurückzulassen. Ein besonderes Highlight des diesjährigen Wettbewerbs war der partizipative Ansatz. Menschen mit Behinderung wirkten direkt in der Jury mit, getreu dem Motto: Nichts über uns, ohne uns. Nichts über uns, ohne uns. Dies unterstreicht die Bedeutung von Teilhabe und Mitbestimmung für eine inklusive Gesellschaft. Mit der Auszeichnung als barrierefreiste Stadt Europas inspiriert Wien Kommunen europaweit, Barrierefreiheit als Grundpfeiler einer inklusiven Gesellschaft voranzutreiben. Wege zur besseren Akzeptanz von Windparks. Die Stadt Osterwiek in Sachsen-Anhalt zeigt mit ihrem Duiberg-Windpark, wie die Energiewende erfolgreich und bürgernah gestaltet werden kann. Bereits seit den 1990er Jahren verfolgt die Region das Ziel, erneuerbare Energien auszubauen und die Wertschöpfung lokal zu halten. Heute stehen dort 43 große Windkraftanlagen, von denen 37 von einer örtlichen Gesellschaft betrieben werden. Dieses Modell garantiert, dass BürgerInnen und Kommunen direkt profitieren. So zahlen die Windparkbetreiber freiwillig zusätzliche Gewinne an die Stadt und unterstützen lokale Projekte wie Schwimmbäder, Kitas, Feuerwehr und Straßenbau. Insgesamt fließen 600.000 bis 800.000 Euro jährlich in die Stadtkasse und etwa 100.000 Euro an Vereine. Die BürgerInnen profitieren auch durch günstigen Strom. Während der Energiekrise lag der Preis für den regionalen Strom bei nur 28 Cent pro Kilowattstunde. Wärmepumpen- und E-AutonutzerInnen zahlten sogar nur 22 Cent. Das überzeugte zwei Drittel der StromkundInnen, zum lokalen Anbieter zu wechseln. Diese regionale Unabhängigkeit stärkt die Akzeptanz der Windenergie in der Bevölkerung. So gab es bei der Planung neuer, größerer Windräder keine Einwände von Anwohnern. Die Leitlinien von Osterwiek für erneuerbare Energieprojekte setzen auf faire Beteiligung aller Betroffenen. Externe Investoren, die Gelder aus der Region abziehen, werden ausgeschlossen. Initiator Heinrich Bartelt empfiehlt dieses Modell bundesweit, da die gesetzliche Beteiligungsregelung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes nicht ausreiche. Das Konzept zeigt, dass Bürgerbeteiligung die Energiewende beschleunigen und Konflikte minimieren kann. Osterwiek dient als internationales Vorbild. Delegationen aus 55 Ländern haben die Region besucht, um von deren Erfahrungen zu lernen. Neben den wirtschaftlichen Vorteilen stärkt der Windpark auch die Gemeinschaft. Veranstaltungen wie Festivals ziehen bis zu 5000 TeilnehmerInnen an und machen die Energiewende erlebbar. Die BürgerInnen wie Marika Lewandowski empfinden den Windpark nicht als Belastung, sondern als Gewinn für die Region. Ihr hört Hell Yeah, endlich gute Nachrichten. Eure Positive Vibes aus dem freien Radio. Zahl der Tierversuche in Deutschland stark gesunken. Die Zahl der Tierversuche in Deutschland ist das vierte Jahr in Folge zurückgegangen. Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, mitteilte, wurden im vergangenen Jahr rund 270.000 Tiere weniger für Forschungszwecke eingesetzt als im Vorjahr. Ein Rückgang von 16%. Insgesamt wurden 2023 etwa 1,46 Millionen Tiere in Versuchen genutzt. So wenige wie noch nie zuvor. Rund 80% der Versuchstiere waren Mäuse und Ratten, das entspricht 1,17 Millionen Tieren. Fische machten etwa 11% aus, Kaninchen 4,6% und Vögel 1,4%. Hunde, Katzen sowie Affen und Halbaffen wurden in nur sehr wenigen Fällen eingesetzt, etwa zur Erforschung von Tierkrankheiten oder in der Medizin. Nach Angaben des BfR waren die Belastungen für die Tiere in den meisten Fällen gering. 64% der Tests galten als wenig belastend. Mittlere Belastungen gab es in 27,5% der Fälle, während 3,5% der Versuche als stark belastend eingestuft wurden. Tierversuche gelten als wichtige Grundlage für medizinische und wissenschaftliche Fortschritte. Laut WissenschaftlerInnen sind sie häufig unverzichtbar, etwa um Medikamente oder Behandlungsverfahren zu entwickeln. TierschützerInnen hingegen kritisieren die Versuche scharf. Sie bemängeln nicht nur die Belastungen für die Tiere, sondern auch deren unnatürliche Lebensbedingungen in Laboren. Die Europäische Union verfolgt das Prinzip der 3V. Tierversuche sollten vermieden, vermindert und verbessert werden. Wenn alternative Forschungsmethoden verfügbar sind, müssen diese laut EU-Richtlinie verwendet werden. Ziel ist es, Tierversuche langfristig zu reduzieren und durch tierfreie Verfahren zu ersetzen. Der Rückgang in Deutschland zeigt, dass Fortschritte in diesem Bereich möglich sind. Vielleicht irgendwann bis zu einer Zukunft ganz ohne Tierversuche. Bis dahin bleiben sie allerdings in bestimmten Forschungsbereichen unverzichtbar. Ihr hört Hell Yeah mit einer halben Stunde guten Nachrichten. HPV-Impfung reduziert Sterblichkeit durch Gebärmutterhalskrebs um 62%. Die HPV-Impfung zeigt in den USA deutliche Erfolge bei der Bekämpfung von Gebärmutterhalskrebs. Seit ihrer Einführung im Jahr 2006 sind die Todesfälle bei jungen Frauen unter 25 Jahren um 62% zurückgegangen, wie eine aktuelle Studie belegt. Die Studie analysierte die Mortalitätsraten von 1992 bis 2021 anhand von Daten des National Center for Health Statistics. Zwischen 1992 und 1994 starben noch 55 junge Frauen an einem Zervixkarzinom, während es zwischen 2019 und 2021 nur noch 13 waren. Besonders auffällig ist der Rückgang ab 2016, der mit der flächendeckenden Einführung der HPV-Impfung korreliert. Neben der Sterblichkeitsrate sank auch die jährliche Inzidenzrate um 12% pro Jahr. Die eindrucksvollen Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Impfung im Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs, dessen Hauptrisikofaktor Infektionen mit humanen Papillomviren, HPV, sind. Die Impfung schützt nicht nur vor Krebsvorstufen, sondern reduziert auch die Prävalenz und Mortalität signifikant. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission STIKO die HPV-Impfung für alle Kinder zwischen 9 und 14 Jahren. Die Impfquote ist jedoch mit knapp 50% bei Mädchen und nur gut 30% bei Jungen deutlich zu niedrig. Bis 2030 sieht der Europäische Krebsbekämpfungsplan eine Impfquote von 90% bei Mädchen und eine deutliche Steigerung bei Jungen vor. In den USA liegt die Quote etwa bereits bei 76%, während in Deutschland insbesondere nach der Corona-Pandemie ein Stillstand bei den Impfungen verzeichnet wurde. Anlässlich des Internationalen HPV-Tags wurde in Österreich bekannt gegeben, dass Bund, Länder und Sozialversicherung eine Einigung erzielt haben, um die kostenlose HPV-Impfung bis zum 30. Geburtstag auszuweiten. Bisher ist die Impfung in Österreich für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 9 und 21 Jahren kostenlos verfügbar. Seit der Einführung der kostenlosen Impfungen im Februar 2023 hat sich der Zahl der Impfungen fast verdoppelt. 106.000 Impfungen wurden im elektronischen Impfpass dokumentiert, verglichen mit 65.000 im Vorjahreszeitraum. GesundheitslandesrätInnen und VertreterInnen der Sozialversicherung unterstützten den Plan, dass bis Ende 2025 auch junge Erwachsene bis 30 die Möglichkeit erhalten, die HPV-Impfung kostenfrei nachzuholen. Die HPV-Impfung ist die einzige Impfung gegen Krebs. Sie rettet jedes Jahr Menschenleben. Wir wollen allen Menschen bis 30 die Möglichkeit geben, die Impfungen kostenlos nachzuholen. Gesundheit darf keine Frage des Einkommens sein, erklärte Bundesminister Johannes Rauch. Rund 80% aller Frauen und Männer infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit humanen Papillomaviren, die durch Hautkontakt übertragen werden. Die meisten Infektionen verlaufen zunächst unbemerkt, können aber Jahre später zu schweren Erkrankungen führen. Die Impfung schützt vor Gebärmutterhalskrebs, der jährlich 400 bis 500 Frauen in Österreich betrifft. Etwa die Hälfte der Betroffenen stirbt daran. EU-weit ist Gebärmutterhalskrebs die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen zwischen 15 und 44 Jahren. In Österreich könnten bis zu 180 Todesfälle pro Jahr durch die HPV-Impfung verhindert werden. Hell yeah! Endlich gute Nachrichten über Hunde
und Katzen!
Hunde erkennen Objekte. Die Textur ist dabei wichtiger als die Form. Eine neue Studie der Universität in Budapest hat ergeben, dass Hunde beim Erkennen von Objekten die Textur gegenüber der Form bevorzugen. Die Ergebnisse, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Scientific Reports, zeigen, wie Hunde Objekte identifizieren und generalisieren. Für die Untersuchung wurden 35 Hunde trainiert, ein Zielobjekt aus einer Gruppe von Ablenkungsobjekten zu apportieren. Während der Tests standen den Hunden zwei Optionen zur Auswahl. Ein Objekt, das die Form des Zielobjekts nachahmte, und eines mit derselben Textur. Die Tests umfassten 8 Durchgänge, darunter 4 Zieltests, bei denen die Hunde zwischen dem Zielobjekt und einem Objekt mit ähnlicher Form oder Textur wählen mussten, sowie 4 Generalisierungstests. In diesen wurden 2 Objekte präsentiert, von denen eins in Form und das andere in Textur dem Ziel ähnelte. Die Hunde näherten sich zunächst häufiger dem objektähnlichen Gegenstand, wählten jedoch letztendlich das texturähnliche Objekt. Dies deutet darauf hin, dass sie visuelle Ähnlichkeiten nutzen, um sich dem Ziel zu nähern, aber taktile Reize ihre endgültige Entscheidung bestimmen. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung verschiedener Sinnesmodalitäten bei Hunden, die in gewisser Weise der menschlichen Wahrnehmung ähneln, sich jedoch in entsprechenden Aspekten unterscheiden. Die Wissenschaftsnews der Woche. E-Auto-Batterien halten länger als erwartet. Eine neue Studie der Stanford University zeigt, dass Elektroauto-Batterien unter realen Fahrbedingungen deutlich langlebiger sind als bei bisherigen Labortests angenommen. Im Durchschnitt erreichen sie eine bis zu 38% längere Lebensdauer, wenn sie im Alltag mit variierenden Fahr- und Ladezyklen genutzt werden. In der Untersuchung, die im Nature Energy veröffentlicht wurde, kritisieren die ForscherInnen traditionelle Testmethoden, bei denen Batterien unter konstanten Lade- und Entladezyklen geprüft werden. Diese Labormethoden seien unrealistisch und unterschätzten die tatsächliche Haltbarkeit der Batterien im Alltag, so Studienleiterin Simona Onori. Tägliches Fahrverhalten wie Beschleunigen, Bremsen, zwischenzeitliches Laden durch Rekuperation, Anhalten oder stundenlanges Parken führt laut einer Studie zu einer langsameren Batteriealterung. Tests mit dynamischen Entladeprofilen, die auf realen Fahrdaten basieren, ergaben, dass Batterien unter solchen Bedingungen länger halten als bisher prognostiziert. Für die Studie wurden 92 handelsübliche Lithium-Ionen-Batterien über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren getestet. Dabei entwickelten die ForscherInnen 4 unterschiedliche Entladeprofile, von konstanten Entladungen, wie sie in Labortests üblich sind, bis hin zu dynamischen Mustern, die tägliches Fahrverhalten simulieren. Es zeigte sich, dass die Batterien unter realistischen Bedingungen eine längere Lebensdauer aufwiesen. Ein überraschender Befund war die positive Wirkung von kurzen, starken Beschleunigungen auf die Batterielebensdauer. Frühere Annahmen, dass solche Belastungsspitzen die Alterung beschleunigten, wurden widerlegt. Tatsächlich können diese Beschleunigungsspitzen die Entladung verlangsamen und die Lebensdauer verlängern, so Alexis Gaslin, einer der Hauptautoren der Studie. Die ForscherInnen untersuchten zudem die beiden Hauptarten der Batteriealterung, Zeitalterung und Ladezyklusalterung, und identifizierten einen idealen Bereich der Entladerate, bei dem sich beide Alterungsprozesse ausgleichen. Dieser Sweet Spot liegt innerhalb des typischen Fahrverhaltens von Elektrofahrzeugen. Die Ergebnisse könnten die Reichweiten- und Lebensdauerangaben von Elektrofahrzeugen deutlich verbessern und Vertrauen in die Technologie stärken. Die ForscherInnen empfehlen, Testmethoden für neue Batteriedesigns künftig stärker an realen Fahrbedingungen auszurichten, um verlässliche Prognosen zur Haltbarkeit zu liefern. Klimafreundlichere Landwirtschaft. Meerespflanzen reduzieren Methanemissionen bei Rindern um fast 40%. Eine neue Studie der University of California zeigt, dass die Fütterung von grasenden Rindern mit einem Algenzusatz in Pelletform die Methanemissionen um nahezu 40% verringert, ohne die Gesundheit oder das Gewicht der Tiere zu beeinträchtigen. Die Forschung, die am 2. Dezember in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, ist die erste weltweit, die den Effekt von Meerespflanzen auf grasende Rinder untersucht. Die Studie folgt führenden Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Algen den Methanausstoß bei Fütterungsrindern um 82% und bei Milchkühen um mehr als 50% senken könnten. Rinder verursachten 14,5% der globalen Treibhausgasemissionen, wobei der Großteil auf Methan zurückzuführen ist. Besonders grasende Rinder produzieren mehr Methan als Stallrinder, da ihre Ernährung mehr faserreiche Pflanzen wie Gras umfasst. Die Forscher teilten 24 Rinder, Angus- und Waigu-Rassen, in zwei Gruppen. Eine erhielt den Algenzusatz, die andere nicht. Die 10-wöchige Studie fand auf einer Ranch in Dillon, Montana statt. Obwohl die Tiere freiwillig die Algenpellets aufnahmen, führte dies zu einer fast 40-prozentigen Reduktion der Emissionen. Eine der Herausforderungen beim Füttern von grasenden Rindern ist, dass diese oft weit entfernt von Ranches grasen, was tägliche Fütterung schwierig macht. Allerdings können Rancher die Algen bei schlechtem Wetter oder wenn Gras knapp ist, ergänzend ins Futter aufnehmen. Die Studie eröffnet die Möglichkeit, den Algenzusatz leicht für grasende Tiere zugänglich zu machen. Laut den Forschern könnte der Zusatz sogar über Lecksteine angeboten werden. Die Ergebnisse tragen dazu bei, Wege zu finden, die Rinderhaltung effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Langfristig kann aber nur ein Verzicht auf Fleisch und damit auch ein Verzicht auf die Rinderhaltung ein Weg zur Erfüllung unserer Klimaziele sein. Bis dahin gibt es makrobiologische Ernährung für Susi und Bertha.
Das war Hell Yeah! Endlich gute Nachrichten! Eure Good News aus dem Freien Radio, Radio Helsinki 92.6. Wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Gute und bis bald.